Das Göteborg-Sinfonieorchester unternehme. Ja, wie war das mit der Meditation für Violine und Orchester aus der Oper Thais von Jules Massenet? Da mischen sich Frömmigkeit und Erotik, denn Thais, die hier meditiert, ist eine Hetäre, eine antike Prostituierte, der die Männer zu Füßen liegen und deren Reize hier nochmal eine musikalische Werbefläche bekommen in dieser Meditation. Wie aber haben sie wirklich für sich geworben, Hetären und andere Gewerbe der Antike? Professor Peter Kruschwitz, Altphilologe an der University of Reading, hat das untersucht. Guten Morgen, Herr Kruschwitz.
Schönen guten Morgen.
Wo haben Sie antike Werbung gefunden? Welches Quellenmaterial gibt's da?
Das ist eine spannende Frage. Werbung gefunden habe ich überall in der römischen Welt. Es gibt Werbung in Pompeji, da können wir gleich drüber sprechen, wenn Sie die Verbindung zu der antiken Prostituierten Thais herstellen möchten. Es gibt die überall in Italien, in Deutschland, in Gallien, in Nordafrika. Überall aus der gesamten römischen Welt sind Inschriften auf uns gekommen oder Quellen auf uns gekommen, die uns über Werbung, über das Anpreisen von Produkten, Dienstleistungen und so weiter in der antiken Welt Auskunft geben können.
Und da spielt Prostitution offenbar auch eine Rolle, haben Sie gerade schon angedeutet, in Pompeji. Wie werben denn da die Hetären?
Es wird darüber spekuliert, ob es entsprechende Wegweiser gab. Wir wissen aus literarischen Quellen, dass Prostituierte ihre Dienste bewarben, indem sie beispielsweise auf Textilien ausgestellte Plakate hatten, auf denen der Name beispielsweise erwähnt wird und was so getan wird. Ist eine ganz bekannte Malerei eine Wandmalerei aus Pompeji, deutet zumindest skizzenhaft an, welche Stellung sozusagen dort in dem entsprechenden Etablissement angeboten werden, sodass selbst der Leseunkundige durch einfaches Andeuten und entsprechenden Hinweis auf dieses Plakat dann ins Geschäft kommen kann.
Und das hat man als Kleidungsstück getragen oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Das hat man sich eher vorzustellen wie ein Werbebanner heutzutage, wie diese Dinge, die vor den Geschäften stehen und sich im Winde drehen oder Poster, die vor die Tür gehängt werden, Werbetafeln.
Also es ist schon so ein bisschen wie bei Asterix auch, wo es ja auch um die römische Antike geht, wo auch tatsächlich frische Fische am Laden steht.
Das ist in der Tat so und das kann man sich ganz weit verbreitet vorstellen. Es gibt eine ganz spannende Passage bei einem antiken Autor, der schreibt über den Sklavenmarkt. Da beispielsweise ist bekannt, dass die Sklaven entsprechend auch in Schriftform angepriesen wurden. Aber wenn Sie den Vergleich jetzt herstellen mit Asterix, die einzig wahre Quelle zum Altertum, selbstverständlich. Selbst aus dem römischen Deutschland sind beispielsweise Warenetiketten überliefert, oft auf Blei, weil das ein Material ist, auf dem man leicht schreiben und wieder auslöschen und neu schreiben kann. Von Kleidungsgegenständen bis hin zu Lebensmitteln, Spargel, Spatzen, Raben, was auch immer man gegessen hat. Da sind tatsächlich entsprechende Etiketten erhalten geblieben, die uns eine Idee davon geben können, dass auf dem Markt man nicht nur mit dem Finger auf Sachen zeigen konnte, sondern auch tatsächlich sich über das Produkt informieren konnte und beispielsweise über Preis, Qualität und so weiter in Kenntnis setzen konnte.
Also es klingt eigentlich so, als ob das gar nicht so weit von heute entfernt ist. Also digitale Werbung natürlich noch nicht in der Antike, aber es gibt Spruchbänder, es gibt Etiketten an Produkten, aber da gab es ja sicher noch mehr.
Da gibt es in der Tat noch mehr. Es wird oft ein bisschen zu pessimistisch betrachtet, die Frage, in welchem Maße man in der Antike des Lesens und des Schreibens mächtig war. Grundsätzlich die Alphabetisierung der Gesellschaft, zumindest in der Kaiserzeit, war relativ weit vorangeschritten. Ansonsten ergibt die erhaltene Schriftkommunikation wenig Sinn. Allerdings gibt es natürlich auch Bilder, um Sachen relativ schnell und effektiv zu kommunizieren. Also ein Zusammenhang, in dem das besonders offensichtlich ist, sind die Namen und die Bildtafeln, die mit Gasthäusern verbunden sind. So wie man heute ja auch noch relativ sprechende Namen für Wirtshäuser, vor allem im ländlichen Raum noch hat, was ich zum goldenen Hirschen oder was auch immer. Und dann ist da eben auch ein goldener Hirsch auf der entsprechenden Tafel zu sehen. Solange man entweder den Text oder den Bildinhalt kommunizieren kann, dass man sich darüber verständigen kann, wo man sich denn am Abend auf die lauwarme Cervisia trifft.
Das heißt, es gibt natürlich Konkurrenzen zum Beispiel bei Prostituierten oder bei Wirtshäusern, möglicherweise auch bei Markthändlern, die ihre Waren da einzeln anpreisen. Aber es gibt ja noch nicht so Großkonzerne oder gibt es schon sowas wie einen Markenartikel in der römischen Welt?
Die gibt es tatsächlich auch. Ich bin kein Experte, was das römische Wirtschaftssystem angeht. Das ist ein ganz spannendes Thema. Was Wir allerdings wissen es, dass ausgehend von einer ursprünglich agrarisch geprägten Gesellschaft mit Subsistenzwirtschaft, also Produktion für den eigenen Bedarf, das römische Imperium relativ schnell zu einem sehr komplexen Wirtschaftsraum geworden ist mit Latifundien im Bereich der Landwirtschaft, was wir auch im heutigen Sinne als internationalen Warenaustausch, Warenzirkulation wahrnehmen würden zwischen den Provinzen. Also es werden Sachen aus den Provinzen nach Rom und überall hin verschifft. Es gibt Regionen, die bekannt sind für die Produkte, die sie liefern, ob es Marmor oder Olivenöl oder Wein oder was auch immer ist, Garum, die antike Fischsoße. Industrialisierung ist eine andere Frage. Natürlich ohne Elektrizität ist das ein bisschen kompliziert zu erreichen, aber sowohl im Bereich der Landwirtschaft als auch im Bereich der Produktion gibt es Industrialisierung, in der man sich beispielsweise Wasserkraft zu Hilfe genommen hat. Also das ist wesentlich komplexer und weiter vorangeschritten, als man das vielleicht für möglich hält. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass es Markenartikel gab, ganz bekannt beispielsweise aus dem Alpenraum auf deutscher, österreichischer Seite ist die Herstellung von Tonlampen einer bestimmten Firma. Die waren derartig erfolgreich, dass es sogar Markenpiraterie gab, was man dann daran sieht, dass die Qualität nicht den normalerweise erforderlichen Standard erreicht. Aber in der Regel unterschätzt man, wie weit das System tatsächlich vorangeschritten war. Die Probleme, die man in der antiken Welt hatte, die sind unseren nicht unähnlich. Auch wenn die Lösung in mancherlei Hinsicht natürlich nicht so ausfallen kann wie heute.
Wenn man schon solche Großkonzerne, sage ich jetzt mal, hatte oder jedenfalls Regionen, in denen solche Produkte massenhaft hergestellt wurden und dann sehr, sehr weit auch exportiert, hatte man denn dann auch schon professionelle Werber oder hat die Werbung noch jeder selber gemacht, der Wirt genauso wie der Lampenhersteller?
Wir wissen, dass Steinmetze sich sehr viel Mühe gegeben haben mit dem Design und Layout der Materialien, die dann anschließend für Werbezwecke verwendet wurden. Also einen gewissen Grad an Professionalisierung können wir beobachten. Und wenn wir auf die Texte gucken und die Strategien, die dort, auch wenn die Texte selber relativ kurz sind, die Strategien, die dort angewendet wurden, dann muss man sagen, gab es schon eine Vorstellung davon, was funktioniert und was nicht. Wie weit das als Professionalisierung zu bezeichnen ist, da kann man sicher geteilter Meinung sein. Aber im Zweifelsfall wäre ich geneigt zu sagen, es war wahrscheinlich weiter vorangeschritten, als man vermutet. Gab es Werbetexte? So weit würde ich nicht gehen.
Was kann man denn über die Strategien sagen? Also welche Strategien wurden angewendet? Heute kennen wir eine ganze Palette davon. Also Bilder spielen natürlich eine große Rolle. Möglicherweise aber auch irgendwelche Wortspiele. Hat sowas auch schon gegeben?
Das eine ist in der Tat, wie Sie sagen, Wortspielereien. Ich bin aus Deutschland nach England gegangen zu einer Zeit, als es noch diese Verona-Feldbusch-Werbung gab mit Da werden Sie geholfen. Also die Spielerei mit Sprache, die sehr effektiv ist, einfach weil sie im Gedächtnis bleibt, das ist auch aus der Antike bekannt. Die andere Sache, die mir sehr eindrücklich bewusst geworden ist, als ich mich mit den Texten befasst habe, ist das Bedürfnis, mit einem Lebensstandard zu werben, der dem in der Großstadt Rom vergleichbar ist. Es gibt eine ganze Reihe von Inschriften im Zusammenhang mit Badehäusern, einer der großen Luxusdienste in der Antike, wo sowohl in der unmittelbaren Nähe Roms bis hin nach Nordafrika mit fast gleichlautendem Text dafür geworben wird, dass man hier more urbico, das bedeutet wie in der Großstadt, baden könne und dass dort sämtlicher Luxus zur Verfügung stünde. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass also mit bestimmten Lebensgefühlen geworben wird, die man nicht unbedingt mit der Antike vielleicht in Verbindung gebracht hätte sonst.
Das ist ein Forschungsgegenstand, der nicht so ganz alltäglich ist. Wie sind Sie da eigentlich drauf gekommen, antike Werbung?
Das ist einem meiner Lehrer zu verdanken, allerdings nicht als positivem Einfluss bemerkenswerterweise. Ich hatte das große Glück, auf eine Schule zu gehen, in der Latein und Altgriechisch angeboten wurden in Berlin, auch nach wie vor angeboten werden. Und die Oberstufenfahrt war eine Wanderung entlang des Limes in Deutschland. Das war eine wundervolle Erfahrung. Ich kann es jedem nur empfehlen, die Strecke so weit wie möglich abzulaufen. Das ist herrlich. Was man da von Deutschland sieht und über die Römer lernt, ist unvergleichlich. Als Nachmittags-Abends-Beschäftigung wurde uns aufgetragen, Bestandteile der Limes-Befestigung zu zeichnen, um zu sehen, ob wir verstanden hatten, worum es ging. Ich dachte, ich hätte das verstanden und malte also meine rätische Mauer und den Wachturm. Und weil mir langweilig war und Langeweile mich unter Umständen dazu verleitet, zumindest als Schüler dazu verleitete, Unfug zu treiben, malte ich ein Plakat an die Wand und schrieb drauf Hic et hodie, hier und heute, lapides volventes, was ich dachte, wäre das antike Äquivalent für The Rolling Stones. Und ich habe selten einen Lehrer derartig seine Haltung verlieren sehen, wie in dem Zusammenhang, als mir klar gemacht wurde, dass die Römer in ihrer edlen Einfalt und stillen Größe selbstverständlich keine Werbung betrieben hätten. Und was mir in den Sinn käme, die Sache derartig mit fehlendem Respekt zu behandeln. Und das ging mir irgendwie nie aus dem Sinn. Und ich hatte dann das große Glück, bei einem Unternehmen in Berlin, dem Corpus Inscriptionum Latinarum, unterzukommen, was sich professionell der Aufgabe verschrieben hat, die lateinischen Inschriften der römischen Antike zu edieren. Und dann fing ich an, Texten zu begegnen, die, auch wenn sie nicht die Rolling Stones bewarben, so alt sind sie dann doch noch nicht, tatsächlich aber Werbung trieben. Und dann dachte ich mir, das sollte ich vielleicht im Auge behalten. Und das Tolle an meinem Fach ist, dass man sich, obwohl Latein und Griechisch der Ausgangspunkt ist, mit kompletten Kulturen in all ihren Auswüchsen befasst. Und manche Leute haben mehr Spaß daran, zum 5000. Mal Vergil zu lesen. Ich liebe Vergil, ein toller Autor, man sollte ihn gelesen haben. Aber für mich besteht immer das Bedürfnis, etwas herauszufinden, etwas zu sehen, was vielleicht noch nicht in gleicher Häufigkeit zuvor gesehen wurde. Und so bin ich dabei gelandet und ich fand es faszinierend. Ich dachte, das ist was die Welt wissen sollte.
Peter Kruschwitz, Altphilologe, beschäftigt sich mit antiker Werbung, derzeit in Britannien, in der University of Reading. Und dort war ich mit ihm verbunden. Vielen Dank, Herr Kruschwitz.
Ich danke Ihnen.